Burgers, unheilbar gesprächig. Oh je, ein Podcast. Ja. Mit Marco, mit Melvin und mit dem Wort folgt nun sofort.
Ja, Freunde, draußen stürmt, es regnet, ja, und wir sitzen hier drin bei einem Craft Beer und wollen sprechen. Wir sind nämlich unheilbar gesprächig. Wir gehören zu dem Loggers-Gespann und Marco und Melvin sind on air. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir möchten heute eine philosophische Frage besprechen, die ich mir ausgedacht habe. Und Marco weiß noch nichts von dem Inhalt und nichts von seinem Glück. Aber erstmal darf er jetzt Hi sagen.
Ja, hallo zusammen. Ich bin gespannt, was jetzt gleich auf mich zukommt. Du hast gerade schon im Vorgespräch deine Erwartungen angepriesen, wie ich darauf reagiere. Und ich hoffe nicht mit einer allzu großen Pause. Wir versuchen es heute sehr locker zu halten. Ja, irgendwie haben wir beide nicht so den besten Tag, aber auch diesen nutzen wir natürlich aus und über Gespräche kann man ja auch eine positive Wende einläuten und das hoffen wir hier machen zu können. Und ja, ich sag mal viel Spaß bei dem, was wir jetzt gleich hier produzieren.
Ja, genau. Lockerheit ist das Stichwort. Wir sind beide wetterfühlig. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich anerkannt ist, aber ich bilde mir das zumindest seit Jahren ein, emotional und körperlich auf Witterungen zu reagieren. Das ist auch heute der Fall. Vor dem Hintergrund seht uns nach, ja, wenn wir nicht so 100% vital wirken. Lieber Marco, ich habe mir folgende Frage gestellt und auch ausgedacht. Wärest du Herrscher über diese Welt, was wären deine markantesten Amtshandlungen?
Wow. Okay, meine markantesten Amtshandlungen. Also ganz schnell fällt mir dazu ein, die Wirtschaftsform umzustellen. Ich weiß nicht, ob ich den freien Markt komplett abschüfe, aber bestimmte Sektoren wie den Gesundheitsbereich würde ich mit Sicherheit in staatliche Obhut überführen, da ja jegliche Marktlogik im Gesundheitsbereich für mich dem eigentlichen Ziel des Gesundmachens, des Heilens ja konterkariert und entgegenläuft, wenn ich hören muss, dass in Operationen beispielsweise das Operationswerkzeug vorgegeben ist und dass darüber hinaus keine Verwendung da sein sollte oder wenn bestimmte Budgets noch nicht erreicht sind, dass man gewisse Operationen, die nicht notwendig sind, Menschen nahelegt und diese auch durchführt, um letztlich wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Das wäre eine Amtshandlung, die ich recht schnell einläuten würde. Erwartet von mir nicht alle ökonomischen Folgen meiner Handlungen überblicken zu können. Aber ich würde mal so feist in den Raum stellen, selbst studierte Ökonomen sind nicht imstande, prognostizierend an ja gewisse Maßnahmen heranzugehen. Die Ökonomie ist nun mal nicht festes Naturgesetz, in dessen Rahmen man ja Prognosen stellen kann, die auf einer gewissen Erfahrungsgrundlage eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einzutreten. So, das wäre der erste Punkt. Zweiter Punkt, ich würde die Todesstrafe komplett abschaffen. Lassen wir mal die ganzen Fehlurteile beiseite, die dazu führen, dass durchaus unschuldige Menschen den Tod durch staatliche Sanktionen finden, ist es meine grundlegende Einstellung, ein Tötungsverbot, das man von seinen Bürgern fordert, auch selbst einzuhalten ist. Man stellt sich vor, ich glaube, das war und ist auch heute noch so, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika die Todesstrafe so durchgeführt wird, dass zwei Personen jeweils einen Mechanismus betätigen, sodass nie genau gesagt werden kann, welcher der beiden Personen letztendlich die todbringende Giftdosis, ich glaube, das ist mittlerweile Usus in den USA, das zeigt ja schon, dass man eigentlich den Individuum, dem Henker, die Verantwortung nicht übertragen möchte. Warum sollte man sie überhaupt einem Individuum übertragen? Warum sollte die staatliche Organisation überhaupt das Recht dazu haben, Dinge durchführen zu können, die die Bürger nicht tun dürfen? Nummer 3. Wäre mit Sicherheit ein Teil von Verteilungsgerechtigkeit. Wie genau das auszusehen hat, bin ich mir jetzt noch nicht im Klaren. Jedenfalls gäbe es nun mal, gut, ne, per Definition, dass wir einen Weltstaat haben, gibt es keine Einzelstaaten mehr. Das heißt ja nicht, dass es keine Einzelregionen mehr gibt. Jedenfalls wäre jegliche Verwendung von Ackerland in unterdrückten Staaten durch andere Staaten zu deren Nachteil wäre für mich ausgeschlossen, sodass die Verteilungsgerechtigkeit herrscht. Die Bodenschätze oder der Boden, der kultiviert wird, soll zu der Bevölkerung, die ihn kultivieren, verwendet werden. Das wäre ein Teil der Verteilungsgerechtigkeit. Das wären vielleicht erstmal 3 Punkte. Verstaatlichung von Gesundheitssektoren, Abschaffung der Todesstrafe und Verteilungsgerechtigkeit. 4. Punkt nochmal, vielleicht soziale Durchlässigkeit, dass vielleicht auch da soziale Ungleichheit zumindest potenziell besser austariert wird, dadurch, dass wir eine soziale Dynamik haben, die mittlerweile der französische Ökonom, das Französisch ist und ich kein Französisch habe, spreche ich es mit Sicherheit falsch aus, ich sag mal Thomas Piketty, durchaus nachvollziehbar nachgewiesen hat, dass die soziale Mobilität innerhalb der Gesellschaften, vor allem in den USA, aber auch Europa, immer strikter wird, immer undurchlässiger wird, sodass ein erhöhtes Abgehängtheitsgefühl bei großen Massen der Bevölkerung herrscht, die an sich kein Kapital haben. Das wäre vielleicht noch Punkt 4.
Ja, danke, sehr interessant. Also ich will das nochmal vor Augen führen. Du bist Herrscher über die Welt. Ja, du hast im Prinzip unbegrenzte Machtkompetenzen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Ja, da geht es also jetzt gar nicht so darum, dass du noch irgendwie einen Senat oder so gewinnen musst für die Maßnahmen. Du hast schon gesagt, dass du die Todesstrafe abschaffen würdest. Gäbe es andere Verbote oder Abschaffungen in deinem Sinne? Also ich mache mal einen Vorschlag.
Ja,
wie sieht es mit Glyphosat aus? Wie sieht es mit Pestiziden, Herbiziden, mit synthetischen Mitteln aus, die nachhaltig die Pflanzen- und Insektenwelt zerstören? Wie sieht es mit Verbrennungsmotoren aus, wenn man doch schon an dem Punkt ist, umstellen zu können auf Elektromotoren und so weiter? Das sind jetzt nur so freie Gedanken, die durch den Raum wirbeln.
Ja, die Energienachhaltigkeit wäre auch mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Auto der Zukunft wasserstoffbasiert. Zumindest der Antrieb. Natürlich Forschungsgelder, also der Forschungssektor in diesen und anderen Bereichen würde ausgebaut werden. Ich finde es auch wichtig, dass Forschungszweige, die einen reinen Erkenntnisgewinn haben, genauso partizipieren an Geldern wie Forschungsbereiche, die einen direkt nützliche Auswirkungen haben im technischen Bereich. Seien es die Geisteswissenschaften, sei es aber auch so etwas wie die Astronomie. Ja, Glyphosat und Co. klingt an sich verbotenswürdig. ja, die ganze, das hängt natürlich auch mit der Verteilungsgerechtigkeit zusammen. Inwiefern stellt man sich die Frage, ne, Massentierhaltung etc. in der derzeitigen Form ist mit Sicherheit mit vielen moralischen Argumenten nicht so aufrecht zu erhalten. Hieße aber auch, dass man natürlich diesen ganzen landwirtschaftlichen Sektor verändern müsste. Ich bin da nicht firm drin. Also ganz allgemein würde ich mir Fachleute bei solchen Fragen heranziehen, wie es Trump nicht gemacht hat, beispielsweise in der Corona-Pandemie.
Behauptet ja was anderes.
Ja, also ich habe so einen schönen Zusammenschnitt gesehen. über Monate seine Aussagen einfach mal aneinander geschnitten, wie, ja, was für ein Schmierentheater das letztendlich gibt. Ja, in solchen Fragen würde ich mir Leute dazu holen, die mich fachlich gut beraten können. Ich würde Lobbyismus abschaffen, beispielsweise. Das wäre ein Punkt, weil ich da eine wirklich existenzielle Gefahr für das Wohl großer Bevölkerungsgruppen sehe. Also wenn man sieht, was die Tabakindustrie für einen Aufwand betrieben hat, den Genuss von Zigaretten als nicht schädlich darzustellen über Jahrzehnte lang und heute mit Sicherheit im medizinischen Sektor, in der Pharmaindustrie oder in der auch Landwirtschaft sind ja auch Pharmaunternehmen dabei, solche Mittel zu entwickeln. Die würde ich aus Beraterkollegien natürlich verbannen. Also per se würde ich sagen, ja, alle Pestizide verbieten. Man muss natürlich dann gucken, inwiefern man die ganze Agrarkultur verändert. Da bin ich halt nicht Fachmann genug, aber deshalb würde man sich die Kompetenz halt von außen heranholen.
Ja, vielleicht mal dazu. Die Agrarkultur ist natürlich, wie vieles andere auch, wirtschaftlich organisiert oder beziehungsweise die Politik derselben ist wirtschaftsorientiert. Und da geht es darum, dass Konzerne massenweise ja, gewisse Produkte anbauen, wie Soja zum Beispiel, Monokulturen installieren und dadurch die Böden zerstören. Das ist erwiesen, ja, das nennt man dann die Degradierung des Bodens, das heißt, der hat kaum noch Mineralstoffe und irgendwann kannst du da gar nichts mehr anpflanzen. Das Gegenteil von Monokultur ist Permakultur oder zumindest ein Gegenspieler davon. Das hieße, wild wachsende Kräuter wild wachsen zu lassen. Und miteinander, nebeneinander, ne, die Gemüsesorten miteinander quasi in den großen Topf der Saat zu werfen und auf natürliche Art und Weise sich entwickeln zu lassen. Ja, da gibt es ganz viele Studien zu, ganz tolle Experimente und so. Also ich würde sofort die Permakultur aktivieren. In Großbritannien vor allen Dingen gibt es Movements, die versuchen, ich weiß nicht genau, Green Power oder wie die heißen, alle möglichen Grünflächen auch von Parkanlagen, Seitenstreifen, Hausdächern und so jetzt fällt mir der Begriff nicht, naturieren, also genau, zu nutzen für den Anbau, ja, von Obst und Gemüse und so weiter. Und da sind zum Beispiel die Parkplatzanlagen von Krankenhäusern ergrünt. Ja, die Patienten können jetzt, während sie Freiraum haben, dort einen Apfel pflücken oder Birnen pflücken oder sowas. Ne? Das wollte ich dazu mal sagen. Deswegen, Lobbyismus spielt da natürlich rein. Und ich finde es sehr vernünftig, wie du da rangehst. Ja. Nochmal, du bist Herrscher der Welt. Ja, du bist omnipotent. Ja. Wie gehst du denn mit der Versuchung um? Du könntest ja alles machen, was du möchtest. Du hast ja Zugriff auf alles. Ja. Wird das dich nicht herausfordern oder in die Versuchung treiben?
Ja, man sagt ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Wäre anmaßend von mir zu sagen, ja, nee, das würde mich nicht tangieren und ich wäre der platonische Philosophenkönig. Hand aufs Herz, es würde mich verändern, natürlich. Also allein die Situation, die Lebenssituation würde mich verändern. Würde ich meine Macht ausnutzen? Ich würde gerne Nein sagen, aber das kann ich nicht. Ich kann da keine Prognose geben. Ich würde jegliche Gewalt auf mich vereinen. Also es gäbe in dem Sinne, zumindest an meinem Punkt, keine Gewaltenteilung in diesem Gedankenexperiment. Ich bin gesetzgebend, vollstreckend, okay, und rechtsprechend. Boah, ja. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Ich würde es wahrscheinlich in gewissen Situationen natürlich für mich ausnutzen. Man wird da Argumente für finden. Also jeder kennt Formen des Selbstbetrugs auch in seinem nicht so machtvollen Leben, wie es dann ein Weltherrscher wäre. Es gibt Mechanismen der Verdrängung und ja, ich bin so ehrlich, es wird mich wahrscheinlich verändern und ich weiß nicht, ob ich den Idealismus beibehalten würde. Ja, möchte ich nicht spekulieren und ich würde sagen, so, es wird mich verändern und inwiefern dann zu einer für mich aus meiner Situation negativen Seite mag ich nicht vorherzusehen.
Ich glaube, dass grenzenlose Macht in erster Linie völlig enthemmt. Wir stehen dann nicht mehr unter dem Scheffel irgendwelcher Obrigkeiten. Wir können sagen und tun, was wir wollen. Ja, und das, ob wir uns jetzt das eingestehen oder nicht, es ist de facto so, dass wir uns zusammenreißen. Wir müssen uns auch zusammenreißen. Ja, es gibt nun mal die Regularien und Normen und so weiter unserer Gesellschaft und Welt, an denen wir uns zu halten haben. Wenn das aber wegbräche, ja, und wir auch die Möglichkeit hätten, zum Beispiel angestauten Frust zu kanalisieren, uns zu rächen. Ja, jeder hat seine Häscher gehabt in seinem Leben. Jeder hat vielleicht auch Feindbilder. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Jäger auf irgendwelchen Safaris denke, die sich nachher positionieren, die nachher posieren zwischen toten Löwen oder Elefantenkörpern, dann würde ich erstmal Jagd auf die machen lassen. Ich würde die wie bei Tribute von Panem oder wie das heißt, durch irgendeine wilde Gegend rennen lassen, während andere die jagen dürfen und erschießen dürfen. Da kommt Frust, ja, zum Vorschein. Und natürlich ist das nicht mehr im ethischen Sinne oder so. Aber ich finde das unheimlich interessant als Gedankenspiel. Ja, wenn ich vollständig befreit wäre in meinem Tun und alle würden mir gehorchen, ja, wird da vielleicht auch ein kleiner Tyrann wach. Ja, und wird sich da das buddhistische Gutmenschentum erstmal komplett auf links drehen. Ich denke auch ganz gerne an die, also bei der Fragestellung an die römischen Principes, also die Cäsaren, die auch immer wieder ihrer Versuchung unterlagen, so nach dem eigenen Gusto, also so freischnauze und rücksichtslos zu regieren. Also Caligula fällt mir da zum Beispiel ein, der mit Sicherheit schwer traumatisiert war. als er an die Macht gekommen ist, er war der dritte Kaiser nach Augustus. Augustus Tiberius Caligula, also genau der dritte des Prinzipats, der zweite nach Augustus, so. Ja, und der hat Brot und Spiele stattfinden lassen, aber vom Feinsten. Der hat exotische Tiere einschiffen lassen, hat die töten lassen, hat Leute, hat den Senat da reihenweise bloßgestellt, gedemütigt, die Frauen verprostituiert und so weiter. Hat Gelder verprasst, ja, ist nachher dann von seiner Leibgarde ermordet worden. Aber da hat sich das mal ganz gut gezeigt, finde ich. Und an einem Trump, der jetzt natürlich nicht grenzenlos mächtig ist, sehe ich trotzdem, dass der durch seine Machtposition und seinem Irrsinn da ein wahnsinniges Theater sich erlaubt, weil er weiß, er kann es tun. Ja, die alteingesessenen, mittlerweile schon abgedankten Generäle, die ihm dann dazwischendurch Paroli bieten, braucht er nicht ernst zu nehmen. Der kann sich da aufführen wie der Kasper. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mir die Frage gestellt habe. Ja, wenn ich da mitbekomme, dass jetzt Soldaten bewaffnet gegen friedlich protestierende Menschen ins Felde geschickt werden, so, dann muss ich mir wirklich vor die Stirn schlagen und mich fragen, was ist denn los? Wo leben wir denn? Ne? Und folgt bald der Bürgerkrieg. Ja. Was würdest du denn erlauben, wenn wir schon über Verbote gesprochen haben?
Interessanter Punkt, um da nochmal kurz drauf rückzugreifen mit den römischen Kaisern. Für mich ist fast noch das interessantere Beispiel Augustus selber, der, bevor er überhaupt Princeps, erster Mann im Staat wurde, all seine politischen Gegner, auch natürlich aus politischen Zweckskoalitionen, hat umbringen lassen. Darunter der von mir schon mal im Podcast angesprochene und hochgeliebte Cicero war Teil der, man nennt es Proskriptionen, leitet sich daher ab, dass die Namen auf eine Liste geschrieben wurden und diese dann in dem Sinne vogelfrei waren. Und Augustus wurde später nach dem Bürgerkrieg als großer Friedensbringer auch wahrgenommen. Er ist eine sehr ambivalente Figur, die in der Machtposition auch geben konnte, aber auf dem Weg dahin auch sehr viel genommen hat. Und ich will nicht verschreien, dass es bei mir dann anders wäre. Was ich erlauben würde, das ist wahrscheinlich die schwierigere Frage. Ja, ich hätte jetzt so irgendwie aus dem Bauch heraus gesagt, dass ich meine doch zentralisierte Gewalt in den einzelnen Bereichen dezentralisiert anlegen würde, dass es in den Regionen im Rahmen meines Programmes durchaus eine recht starke Form der Eigenbestimmung gibt. Demokratische Formen. Es gab ja auch in Spanien, glaube ich, ein geschichtlichen Abschnitt, ich weiß nicht, ob das nach der Diktatur Francos war, währenddessen davor, gab es doch die Gründung dieses
Anarchosyndikalismus nannte sich das, ja, in Katalonien, also das fand in Südspanien statt, war kurz bevor Franco an die Macht kam bereits aktiviert, zum ersten Mal in der Geschichte Kataloniens kam es zu einer Überversorgung, also nicht nur zu einer Grundversorgung, sondern einer Überversorgung. Man hatte ganz viele Syndikate gegründet, hatte die Industriellen und die Kirchen enteignet, das verteilt die Güter und die Syndikate gespeist mit Expertinnen und Experten in dem jeweiligen Bereich. Es wurde eine sehr prosperierende Wirtschaft betrieben und dann kam Franco, der ja darüber auch diesen Bürgerkrieg initiiert hat und schließlich sogar von Hitler unterstützt worden ist, bei der Zerschlagung der sogenannten Rebellen, die sich vor allen Dingen dort aufgehalten haben. Ein berühmter deutscher Denker dieser Zeit, übrigens der Anarchosyndikalismus war im Inbegriff, sich zu übertragen und auszubreiten auf andere Länder wie Deutschland und Schweiz. Und dieser Denker heißt Rudolf Rocker. Der hat sich da ganz gut drüber ausgebreitet über das Thema und sei dann mal hier als Name genannt. Ja, also übrigens ist das für mich ein lebendiges Beispiel, dass der sogenannte Kommunismus oder Sozialismus funktionieren konnte und kann.
Ja, also ich würde im Idealfall wäre ich natürlich nach meinen Reformen als Weltherrscher quasi nur noch Verwalter. In dem Sinne, dass dezentralisiert lokal, also ich würde vielleicht die Währung an sich abschaffen, sodass auch die Spekulationen darüber obsolet würden. Irgendwelche ja andersartigen Tauschmittel.
Es geht ja jetzt darum, was du erlauben würdest.
Ja.
Ja, ich, ganz, ganz locker irgendwie, so vom Hocker.
Ganz locker vom Hocker. Ja. Konsum von Marihuana beispielsweise.
Ah, jetzt wird's interessant.
es gibt viele wissenschaftliche Studien, die natürlich man schlägt natürlich gerne das Beispiel, das vergleichende Beispiel des Alkoholkonsums an, der für sich genommen sehr viel schädlichere Auswirkungen hat. Zumindest deuten Studien darauf hin. Natürlich muss man gucken, dass man im heranwachsenden Alter sollte man, also in der Hirnentwicklung, vielleicht Marihuana eher mal weglassen. Aber ja, sowas in etwa. Wir haben uns auch über LSD unterhalten. Das wäre auch noch eine momentan als Droge deklariertes Mittel, das, du kannst da mehr zu sagen gleich. Aber wir haben uns darüber unterhalten, dass halt der Konsum, also Konsum würde ich noch nicht mal sagen, obwohl es im Endeffekt Wortklauberei ist, aber dass das Einnehmen von LSD unter kontrollierten Bedingungen, unter klinischen Bedingungen, sagen wir mal, durchaus dazu helfen kann, lang eingesessene psychologische Pathologien, seien es Angststörungen etc., ja, recht schnell und wirkungsvoll aufzulösen. Es ist der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger plädiert ebenfalls für eine Kultur des Bewusstseins. In diesem Sinne wird LSD als Vehikel genommen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Man bricht sein Bewusstsein in dem Sinne auf, erweitert es, also die Vorstellung der Bewusstseinserweiterung. Vom Wort her finde ich auch sehr, ja, zumindest man sollte drüber nachdenken. Es ist, wenn es dazu noch klinisch bestätigte positive Auswirkungen in therapeutischen Formen hat, warum nicht? Ja, das sind so Dinge, die ich erlauben würde. Ja, sag du vielleicht nochmal etwas zu therapeutischen Formen von LSD. Ich denke nochmal einen Moment drüber nach, wenn du magst.
Ja, nicht nur LSD, ne? Also auch Psilocybin, durchaus auch Marihuana. Also alles, was irgendwie das Bewusstsein erweitert, wie du schon gesagt hast, und therapeutisch eingesetzt wird, wird subsumiert unter dem Begriff Psycholyse. Psycholyse wird in der Schweiz zum Beispiel angewandt und ist auch hier angedacht. Gab es übrigens auch mal vor der chemischen Medizin umfangreich. Ist ersetzt worden durch Neuroleptika und Antidepressiva etc. Wird von manchen Experten als der beispielloseste Rückschritt in der Medizingeschichte bewertet, weil man tatsächlich auch sogenannte Red Flags, also Fälle, die als untherapierbar galten, damit nochmal auf den Boden zurückholen konnte. Also auch ganz schwer wahnhaft gestörte, schizophrene Menschen therapieren konnte. Da gibt es zum Beispiel einen Pilz, der heißt Kuhfotzen. Das ist ein lustiger Name, da ist sehr viel Psilocybin drin und der wurde erfolgreich eingesetzt gegen Psychosen. Ja, und das das in einem klinischen Setting durchzuführen, wäre gar nicht so ein großer Aufwand und man darf sich jetzt seinen Teil dazu denken, wenn so eine schnell wirksame Methode immer noch abgewehrt wird und gleichwohl Medikamente wie Haloperidol eingesetzt werden, die genauso Psychosen auslösen können, wenn sowieso schon ein Potenzial da ist, obwohl sie eigentlich antipsychotisch sein sollen, wie das LSD oder wie auch immer. Ich habe so schreckliche Erfahrungen erlebt von Menschen unter Haldol und auch schon gehört, und sowas ist aber trotzdem salonfähig. Und dann fällt mir da einfach eine starke Bigotterie auf, die stattfindet. Und ich plädiere sowieso dafür, auch ohne die Weltherrschaft unterm Nagel zu haben, dass sich da einfach die Psychotherapie öffnet und das mehr integriert wird. Ich habe auch eine Bekannte, die führt Versuche durch. Ich werde jetzt mal keinen Namen nennen, aber auch sie ist sehr optimistisch, dass sich das demnächst ändern könnte. Man muss sich vorstellen, jetzt findet eine jahrelange schwere Depression statt, geprägt von Angstzuständen. Da werden dann wahnsinnige Gelder investiert für verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Ja, jahrelang wird versucht, das Verhalten zu modellieren und zu kompensieren und irgendwas zu schaffen, das den Leuten hilft, mit sehr viel Aufwand. Jetzt gibt es aber Berichte von Leuten, die eine einzige Pille einwerfen und danach fertig sind mit dem ganzen Problem. Und die Kontraindikationen beziehungsweise auch die vielen kritischen Stimmen und Warnhinweise, dass das wahnhafte Störungen beziehungsweise Psychosen fördern könnte, auslösen könnte und so weiter, die sind auch umstritten. Ja, Menschen, die ohnehin eine Disposition haben zum wahnhaft werden, natürlich wird das dann in dem Moment verstärkt, aber viele Psychosen, die ausgelöst werden durch Drogen, also sogenannte drogeninduzierte Psychosen, sind reversibel. Das ist auch oftmals gar nicht klar. Die Leute rennen nicht speichelnd durch die Gegend jahrelang wie so Zombies, sondern sind dann eben danach auch wieder, also nach einer Weile wieder relativ normal. Ja, das fand ich wichtig, einmal hier anzusprechen und das auch gerne in dem Kontext. Vielleicht war das sogar mein Ziel mit der Frage, Marco.
Ja, was würde ich noch erlauben? Ja, dass man mir Geschenke macht. Also Lobbyismus durch die Hintertür eigentlich wieder ja. Nein, Spaß. Grundlegend würde ich versuchen, eine Gesellschaftsform herbeizuführen, die der unsrigen relativ stark entgegensteht. Also auch da im Bildungssektor viel mehr Praxis reinbringen, mit Leuten, Lehrer und vielleicht Leuten arbeiten, ein Autoingenieur, der in der Rente ist und noch tätig sein will, solche Leute mit in die Bildungsprogramme reinnehmen, die Leute an das Handwerk ranführen, beziehungsweise dazu zu erziehen, zu bilden, im Wortsinne für sich eine Möglichkeit zu schaffen, mit ihr Leben sinnvoll zu gestalten. Also ganz im Sinne des Films Club der Toten Dichter. Das hat jetzt viel zu lange gedauert. In der Protagonist, der Lehrer, die Schüler ermutigt, sich der Poesie hinzugeben und durch die Poesie an das heranzutreten, was das Leben für sie und für andere bedeutet. Menschen zu bilden, die abseits des beruflichen Lebens etwas mit sich anzufangen wissen. Ich kenne einige Beispiele in der jetzigen Pandemie, in der erzwungenen Pause zu Hause, die mit sich wenig anzufangen wissen. Und eigentlich ist das ein sehr großes Armutszeugnis. Ich würde es auch nicht mal dem Individuum zuschreiben, sondern der Gesellschaft. Wir werden darauf getrimmt, zu funktionieren. Wir werden ab der, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, damals bei mir war es so, ab der dritten Klasse wurden wir mit Noten versehen, wir wurden klassifiziert, unsere Leistungen wurden klassifiziert. nach bestimmten Vorstellungen, die aus dem Preußenreich letztlich entstanden sind, was militarisiert war, was zweckdienlich organisiert war und etwas mehr Feingeist reinbekommen in die Menschen. Also die Menschen nicht zu Bürokraten und Verwaltern machen, sondern zu Lebenskünstlern. Ist recht vage, ist jetzt auch kein konkreter Vorschlag, aber dahingehend die Menschen dazu befähigen oder es den Menschen erlauben, ihr Leben für sich sinnvoll zu gestalten. Das wäre wahrscheinlich das größte Erlaubnis, das ich schaffen wollen würde, auch wenn es kein Erlaubnis in dem Sinne, dass ein jetziges Verbot von mir revidiert werden würde. Ist vielleicht nicht das, was du hören wolltest, aber das, was mir noch dazu einfiel.
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas hören wollte. Ich frage mich nur, ob du das, die Schulpflicht abschaffen würdest. Die Schulpflicht abschaffen würdest, um dann vielleicht zu erlauben, dass die Leute sich anderweitig ausbilden lassen dürfen, also dass die Kinder sich anderweitig ausbilden lassen dürfen, im Sinne von der sogenannten freien Bildung. Da wären jetzt André und René Stern ein Begriff, oder der Malort nach André Stern. Weil du hast gerade schon die entscheidenden Punkte genannt. Das Schulsystem ist komplett marode. Ja, und ich finde immer noch so lustig, als Richard David Precht gefragt wurde, der ja einer der größten, wenn nicht gar der größte deutsche Schulsystemkritiker ist. Herr Precht, was ist denn falsch am Schulsystem? Und er dann ganz nüchtern sagte, alles. Alles ist falsch. Ja, und wir wachsen kompetitiv auf. Wie du schon gesagt hast, wir werden irgendwie beziffert mit Noten, beurteilt, in Jahrgangsklassensysteme gesteckt, immer um die Existenz fürchtend, wenn die Noten mal in den Keller gehen, die Demütigung aushalten müssend, wenn wir mal sitzen bleiben. Ja, Momentaufnahmen entscheiden darüber, wie gut unser Notenspiegel ist, plus natürlich überhaupt der ganze soziale Background. Ja, machen wir uns nichts vor, also die Schule versucht da 30, also die Klassen bestehen aus 30 Schüler und die Schule betrachtet die Schüler quasi auf dieselbe Weise. Es wird nicht berücksichtigt, dass manche aus ganz anderen sozialen Umständen kommen als die anderen. Und es dadurch per se schlechter angehen lassen können und schwieriger haben. Und trotzdem wird halt geschaut, so wie gut ist dann der eine nachher in Mathematik, obwohl er vielleicht eine Legasthenie mit Zahlen hat, und der andere in Deutsch, obwohl er eine Legasthenie mit Worten hat, und weiß ich nicht. Und das macht uns weder glücklicher, noch freier, noch entspannter. Und ich verstehe das auch, dass die Kinder dann anfangen, nur noch Fortnite zu denken und spielen zu wollen und abzuschalten und ihr Handy unterm Tisch zu benutzen. Das ist ein Bullshit, der da passiert. Das macht ja keinen Spaß und keinen Sinn. Einer von 100 vielleicht findet da Interesse dran, für den Scheiß auch noch zu lernen und da regelmäßig irgendwie abzuliefern, irgendwelche Klausuren, um dann zu Hause belohnt zu werden. Ich weiß es nicht. Also das hat für mich alles überhaupt keinen Sinn. Ja, ich bin auch selber so frustriert von meiner Schulzeit, wenn ich daran denke, was für eine überflüssige Kiste das war. Da habe ich nichts gelernt, da habe ich auch keine Disziplin entwickelt, das kam alles von woanders. So, ne? Und da ist ja noch wahnsinnig viel Potenzial. Weil nicht jeder kann jetzt hingehen und sagen, komm, ich erziehe meine Kinder frei Schnauze und selber und ne, sozusagen nach meinem eigenen Gusto. Weil auf der einen Seite wissen wir nicht, wo das hinführt, auf der anderen Seite findet vielleicht auch nicht die Kapazität statt, Kinder auch noch da irgendwie persönlich zu betreuen. Aber es muss Alternativen geben. Es muss doch mal geschaut werden, was ist eigentlich überhaupt der Wert des Menschseins? Ja, wie können wir den fördern? Wie können wir Selbstwert erschaffen oder fördern? wie können wir herausfinden, wo die Talente und die Veranlagung liegen, individuell bei den Kindern und die fördern. Das muss gehen, das muss funktionieren können.
Ja, letztlich geht es ja darum, das jetzige Bildungssystem, also ich finde den Namen Bildung dafür auch echt unpassend, weil es keine Bildung ist. Ne? Ja, richtig. Dass das derzeitige Schulsystem die Kinder eigentlich verobjektiviert.
Voll.
Wir schaffen, also in dem Sinne, dass wir auch Vergleichbarkeit schaffen wollen, müssen wir ein objektives Maß anlegen können, um zu sagen, Schüler A ist mit der Leistung an Punkt X und Schüler B ist mit seiner Leistung an Punkt Y. Ja. So, wenn wir diese Bewertungsmaßstäbe nehmen, was bringen wir den Kindern dazu bei, dass ihr Selbstwert im Kontext der Schule, und machen wir uns nichts vor, im Schulalter ist die Schule einer der identitätsbildenden Punkte, ein sehr großer Punkt. Wir bringen ihnen bei, dass wir anhand von objektiven Maßstäben die Kinder bewerten. Das Selbstwertgefühl wird über diese objektiven Maßstäbe dann gefüttert. Das Kind wird verobjektiviert. Und dahingehend, du hast es auch gerade schon angesprochen, geht es darum, das Subjekt zu bilden. Das Subjekt, was da ist. Nehmen wir das viel herangezogene Beispiel des Blümchens. Wir wollen die Saat, die da ist, wollen wir wässern. Man braucht Hilfe dabei, keine Frage. Das kann nicht von selbst entstehen. Wir brauchen Leute, die leitend, die beratend da sind, die Dinge auch an die Hand geben können. Aber wenn wir aus einem in der Grundschule ankommenden kleinen Pflänzchen jede Individualität abknipsen, um letztendlich einen Apfel wie den anderen zu schaffen in der Blütezeit, dann führt es halt dazu, dass die Kinder sich dann als Objekt wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich kann für mich sprechen und viele meiner ehemaligen Schulkameraden, dass man mit dem Herausgang aus der Schule überhaupt nichts mit sich und der Arbeitswelt anzufangen wusste. Wo wollen wir hingehen? Man hat einen Drang, man hat irgendwie ein Empfinden dafür, wer man sein möchte. Aber es wurde niemals gefördert, dass es okay ist, diesem eigenen Werden zuzustimmen und das zu fördern. Ich habe letztens einer meiner Exzerpte bin ich durchgegangen und ich möchte hier ein Zitat von Peter Sloterdijk anführen, dass er hat die Einleitung zu William James' Vielfalt religiöser Erfahrung, eine Studie über die menschliche Natur, geschrieben. Und Sloterdijk schreibt, Zitat, wie James aus früher Leiterfahrung wusste, wird ein gewaltiges depressives Potenzial entbunden, wenn Menschen die eigene Existenz unter buchstäblich ernst genommenen, naturwissenschaftlich deterministischen und mechanistischen Begriffen reflektieren. Es kann zu einer fatalen Wechselwirkung zwischen psychischer Depression und theoretischer Selbstvergegenständlichung kommen. Zitat Ende. Hier ist es auf den Bereich der Religion gemünzt und der, wie Weber sagen würde, Entzauberung der Welt. In dem Sinne, dass der Mensch sich selbst unter naturwissenschaftlichen Aspekten erklärt, nicht mehr unter spirituellen Aspekten. Dieser Zweig wurde sowieso irgendwann komplett abgekappt, ab der Aufklärung hier in unseren westlichen Gefilden, meines Erachtens nach. Und also ich will weg von dieser funktionierenden, mechanistisch, deterministisch objektivierenden Menschenzucht. Zucht ist besser als Bildung. So, und hin zu einer wahren Bildung des Menschen. Das wäre das nobelste Ziel einer Politik, wie ich finde, dem Menschen wirklich, wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt, die Möglichkeit zu einem glückseligen Leben zu geben. Und das heißt ein individuelles Leben, das heißt ein subjektives Leben. und kein auf Vergleich und Leistung basierendes System der, ja, der Zucht und der, ja, Kultivierung im negativsten Sinne. Im, ja, vielleicht agrarkulturistischen Sinne. Im Sinne von, jede Gurke muss gleich aussehen. Eine krumme Gurke wird nicht akzeptiert. Es ist sehr idealistisch, keine Frage, aber wir wollen in den außen düsteren Momenten doch auch mal etwas Idealismus reinlassen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Bezeichnung. Also anstatt Bildungswesen, Zuchtwesen zu sagen, da bin ich sehr bei dir. Ich finde das sehr schön, wie du es jetzt nochmal zusammengefasst hast. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto übler wird mir in Bezug auf das Schulsystem, weil diese Notenmaßnahmen so viel machen mit dem Selbstwert. Nicht nur der Kinder, auch der Eltern. Ja, es ist ja auch immer so diese Kultur des diese Kultur der Disziplin, die ja von den Eltern häufig auch unterstützt wird, so, damit das Kind in der Schule überlebt und sie vielleicht nicht auch irgendwie als Eltern hinterfragt werden können, müssen Noten her, die die Versetzung unterstützen, vielleicht sogar auch nachher einen guten Numerus Clausus ausmachen, damit der nächste Schritt ins Studium oder so auch gegangen werden kann. Da hängt ja echt viel dran. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass uns Menschen die Noten geben. Menschen, die selber Frustrationen haben, die Schmerzen haben, leiden, vielleicht Traumatisierungen und nicht unbedingt gelernt haben, das alles zu integrieren und gelernt haben, sinnvoll mit dem Gegenüber umzugehen, sondern dass diese Machtposition ausnutzen, wo wir wieder bei der Machtfrage wären. Ein Lehrer ist ein König, eine Lehrerin ist eine Königin. Über sozusagen diese Herrscher an Schülern, ja, und er kann sich tyrannisch verhalten. Ich habe solche Lehrer erlebt und auch solche Lehrerinnen. Und letztlich ist die Macht der Notenvergabe eine Macht über Leben und Sterben, Leben und Tod. Ja, die Existenz, meine Existenz als Schüler wird in dem Moment gewährleistet oder unterbunden, wenn eine gute oder schlechte Note gegeben wird. Und wenn ich daran denke, was für bescheuerte Fächer irgendwie, also allein Deutsch, ne, wenn ich da ein Diktat wenn ich da ein Gedicht interpretieren sollte und meine eigenen Erkenntnisse geschöpft habe, die aber nicht konform gingen mit den Erkenntnissen des Lehrers und dann eine mangelhaft dafür bekommen habe. Ja, dann verunsichert mich das, es entwürdigt mich, ja, es reißt mir den Boden weg und ich komme geschlagen nach Hause und kriege dann nochmal unter Umständen von meinen Eltern zu hören, warum hast du denn nur, hast nicht genug gelernt oder hast es nicht verstanden oder was? Was ist denn das bitte für ein Spießrutenlauf?
Ne? Ja, dazu habe ich auch eine persönliche Geschichte aus meiner Schullaufbahn. Wir sollten... Damals ging es, war einer der unteren Klassen des Gymnasiums, eine Fabel, ich weiß nicht mehr, es waren drei Aufgabenstellungen, die ersten beiden sind mir entfallen, die dritte Aufgabenstellung war, da die Fabel nur bis zu einem gewissen Teil vorgegeben war, ein entsprechendes Ende hinzuzufügen. Und ich habe als, lass es sechste, siebte Klasse, maximal siebte Klasse gewesen sein, habe ich, also grundlegend war, es war einer der Tiere, war von einem anderen Tier gefangen genommen worden, hat in der Situation, ist da per Zufall rausgekommen und war in der Situation, dass das Tier des Gefängniswärters dann in eine Notsituation geraten ist, in der das ehemalig gefangene Tier nun über Leben und Tod des anderen Tiers entscheiden durfte. Ich weiß noch, dass ich zwei Versionen geschrieben habe. Die erste, in der das Tier konsequent das Leben des Gefängniswärtertiers missachtet und seinen eigenen Nutzen daraus zieht. Diese ganze Geschichte habe ich durchgestrichen und habe eine Geschichte der Vergebung geschrieben, indem das eine Tierchen dem anderen vergibt und hilft und durch die erfahrene Nächstenliebe eine friedliche Stimmung hervorgeht. Meine Lehrerin hat mir mit der Arbeit eine 5 gegeben und mit runtergeschrieben, die erste Version wäre die bessere gewesen. Und das ist ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist. Warum soll ich beispielsweise das zentrale Moment der Bibel als Botschaft, wird mir es beigebracht, andererseits versuche ich diese wirklich schöne Botschaft der Nächstenliebe für mich fruchtbar zu machen, wird mir im anderen Unterricht dann als Schwachstelle ausgewiesen. Das war eine der Geschichten, die mir dazu eingefallen sind. Und auch hier möchte ich nochmal den Film Club der Toten Dichter anführen. Es gibt eine sehr schöne Szene. Robin Williams spielt ja den Lehrer. Und er kommt in die Klasse rein. Wir sind in einem Internat. Es ist alles sehr nobel. Es sieht alles sehr teuer aus. Es sieht altehrwürdig aus. Es sieht konservativ und ja steif aus. Und die Schüler sollen die Einleitung eines ja, literaturtheoretischen Buchs, oder die Einleitung ist literaturtheoretisch und das Buch ist ein Sammelsurium an einzelnen einflussreichen literarischen Passagen. Robin Williams stellt die Einleitung vor, in der ein Autor ja, Maßgaben dazu gibt, wie gute Literatur herauszufinden sei. An welchen 5 abzuarbeitenden Merkmalen finden wir in der Literaturtheorie, dass ein Werk gut und lesenswert ist. Und Robin Williams stellt es dar, erzählt mit den Schülern und am Ende der Stunde sagt er, reißt es raus. Reißt nicht nur die Seite raus, auf der das so geschrieben ist, reißt die ganze Einleitung raus. Denn Literatur, und das möchte ich nochmal als Analogie auf unsere ganze eben geführte Diskussion nehmen, in der es darum geht, Individualität zuzulassen. Es geht darum, an das Tiefste des Menschen erstmal heranzukommen. Und das ist nicht verobjektivierbar, was die Einleitung auch wiederum machen wollte mit der Literatur. Finde ich nochmal eine schöne Analogie. Jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, wärmste Sehempfehlung. Guckt euch das selbst an, schafft euch ein Bild davon. Aber das beschreibt es für mich nochmal in den Bildern, die mir jetzt im Kopf wieder auffliegen, nochmal, finde ich, in einer sehr pointierten Form.
Ja, ich kann den Film auch nur empfehlen. Großartiges Kino, auch übrigens ein sehr gutes Buch und finde ich absolut sehenswert und lesenswert, genau, wenn es um die Erziehung zum freien, individuellen Menschen geht. In einer sehr bornierten Gesellschaft, in einer sehr zwangsdisziplinierten Gesellschaft, in der, wie Sloterdijk sagt, die Verobjektivierung des Einzelwesens bereits geschehen ist. Ja. Und wir dann doch nach mechanistischen, deterministischen Maßstäben bewertet und betrachtet werden und anhand der Depressionsraten, die nach oben schießen in den letzten Jahren und auch Suizidraten und so weiter, gerade in Wohlstandsländern, wo dieses Kompetitive ja massiv stattfindet, sehen wir, dass die Entwicklung nicht okay ist, dass wir da Handlungsbedarf haben. Also mein Appell ist auch unbedingt an euch und an uns, dass wir uns freimachen von diesen Fremdurteilen, von diesen entfernten Bewertungen irgendwelcher Lehrer, Professoren, Chefs oder wie auch immer, ja, die uns nach Leistungen bemessen, die wir für Externer erbringen und nicht unbedingt für die Welt, für uns, für die Menschheit, ja, weil da ist einfach, da ist eine große Not, die ich sehe, eine große Bedürftigkeit, die ich sehe, dass wir uns darauf besinnen, dass wir eine Menschenfamilie sind, in der wir alle unseren Platz haben. Wer auch immer das Gegenteil behauptet, der möge schweigen für immer. Und allein schon mit unserer Geburt diesen Platz auch beanspruchen dürfen. Wir müssen uns hier nicht erkämpfen, wir müssen uns nicht in dieser Gesellschaft hervortun und der Fitteste und Beste werden, um Bedeutung bemessen zu bekommen. Das ist eine absurde Entwicklung, die uns dahin geführt hat oder versucht hat, dahin zu führen. Und wenn ich der Herrscher wäre, dann würde ich das auf jeden Fall zerschlagen, ja, mit aller Gewalt und mit aller Liebe.
In dem Sinne von mir jetzt erstmal nichts mehr. Ich mache jetzt die Knöpfe zu. Das Wetter gibt mir den Rest. Die Thematik wühlt mich auf. Und trotzdem, was auch immer jetzt hier bei mir herauskam, hat mir das gut getan. Ich hoffe dir auch, Marco.
Ja, auf jeden Fall. Es war mal wieder ein Gespräch, was ungeplant war und am Ende doch noch nach meinen anfänglichen Schwierigkeiten auf die Frage zu antworten, einen recht dynamischen Verlauf genommen hat. Weswegen ich auch hier an einem befreienden Ende bin. Ich fühle mich leichter, ich fühle mich besser. Und das ist immer ein guter Punkt zu sagen, wir waren unheilbar gesprächig, haben jetzt ein wenig Heilung erfahren. Die Krankheit wird bald weitergehen und wir werden eine weitere Episode für euch aufnehmen. Ja, stellt euch doch mal die Frage und euren Liebsten, was würdet ihr tun, was würdet ihr erlauben, was würdet ihr verbieten, wäret ihr uneingeschränkter Weltherrscher, Weltherrscherin? Eine gute Frage, um einen langweiligen Abend richtig aufzupimpen. In diesem Sinne, Logos unheilbar gesprächig, Marco und Melvin, wir sagen für dieses Mal tschüss, gehabt euch wohl, alles Gute, bis zum nächsten Mal.